Die ist ready.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge des Afternoon Tea Podcast, dem Podcast vom Adivasité-Projekt. In dieser Folge widmen wir uns einem sehr wichtigen Thema der Nilgiri-Region, der Tierwelt. Denn nicht nur mit Haustieren müssen die Menschen sich ihren Lebensort teilen, sondern auch mit wilden Tieren, wie zum Beispiel Elefanten. Dazu haben wir vom ATP.
Stopp. Erstmal eine kurze Info dazu, was und wer hinter diesem Podcast steht. Das Adivasité-Projekt ist ein bundesweiter gemeinnütziger Verein. Wir unterstützen die Entwicklungsarbeit der indigenen Bevölkerung Indiens, genannt Adivasi, in den südindischen Nilgiri-Bergen mit Spenden, fairem Handel und Austausch. Mit Begegnungsreisen, Veranstaltungen und Materialien leisten wir Bildungsarbeit in Deutschland für eine gerechte Welt und nachhaltige Entwicklung. In jeder Podcast-Folge widmen wir uns einem Thema, das etwas mit uns und dem Leben der Adivasi in Südindien zu tun hat. Jetzt geht es weiter.
Viele Beiträge aus Indien eingeholt, um einen Eindruck zu vermitteln, welche Tiere gibt es, welche werden als Haustiere gehalten und wie lebt man mit wilden Tieren zusammen. Zunächst hören wir aber, wie so üblich, die Good News. Noch einen kurzen Hinweis vor den Good News. In dieser Folge haben wir viele Beiträge aus Indien auf Englisch, diesmal ohne Übersetzung. Also nur als kleine Info, dass ihr euch darauf einstellen könnt. Nun geht's zu den Good News. Wir starten mit Taj, dem Umweltwissenschaftler, den ihr in dieser Folge auch noch häufiger hören werdet.
The biggest good news about wildlife, I think, is that
Die größte gute Nachricht bezüglich Wildtieren ist, dass es überall auf der Welt mehr, insbesondere große Säugetiere, gibt. Auch in unserer Region, der Nilgiris, erhöht sich die Anzahl aller großen Säugetiere. Da, wo wir wohnen, gab es keine Elefanten, als meine Eltern in den 80er Jahren hierher zogen. Ungefähr seit 2010 kommen die Elefanten zurück. Es gab keine Tiger hier. Wir hatten an mehreren Stellen in der Gegend Kamerafallen aufgestellt, die automatisch ein Foto auslösen, wenn sich in deren Sichtfeld etwas bewegt. Über Jahre sahen wir vor allem Leoparden und Hirsche. Seit 2 oder 3 Jahren sehen wir auch Tiger. In ganz Indien hat sich die Zahl der Tiger erhöht, von 1400 Tigern vor ungefähr 15 Jahren bis auf über 3000 Tiger heute. Es gibt hier Gors, den indischen Bison. Auch davon gibt es heute mehr Exemplare. Man sieht viele in der Nähe der Städten Oti, Konor und Kotagiri. Zum Beispiel am Haus von Anita bei Keystone Foundations kann man Gors direkt am Haus sehen. Erst kürzlich waren in der Zeitung The Guardian zu lesen, dass es in Belgien wieder Wölfe in größerer Zahl gibt.
Die chinesische Regierung hat mitgeteilt, dass unser Panda nicht weiter vom Aussterben bedroht ist. Dank der Ausweitung eines Naturschutzgebietes für die Bären und der Wiederherstellung der Bambuswälder leben derzeit etwa 2000 wilde Pandas in China. Bambus zählt als das Hauptnahrungsmittel für Pandas, ist daher überlebenswichtig und wir denken, das sind wirkliche Good News.
Der Wolf galt seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland als ausgerottet. 1998 sind die Wölfe nach Deutschland zurückgekehrt. Seitdem nimmt ihre Zahl zu. Der Wolf ist heute geschützt, aber beim Wolfsmanagement steht die Sicherheit der Menschen an erster Stelle. Von gesunden Wölfen geht in der Regel keine Gefahr aus, da sie den Menschen gegenüber normalerweise scheu und nicht aggressiv sind. 2022 wurden in Deutschland 21 einzelne Wölfe, 43 Paare und 161 Rudel bestätigt, mehr als im Vorjahr. Über 1100 Wölfe sollen es inzwischen in Deutschland sein. Dies zeigt, dass der Artenschutz funktioniert. Und das halten wir für wirkliche Good News.
Diese Information haben wir vom NABU, falls dort auch noch mal jemand nachlesen möchte. Vielen Dank für die Good News. Nun hören wir erstmal etwas klassische tamilische Instrumentalmusik. Bis gleich. Also zum Hauptteil dieser Folge. Dazu hören wir zunächst Beiträge zur Topographie der Pflanzenwelt der Nilgiris und zur Tierwelt der Nilgiris. Dabei haben wir viel Unterstützung von jungen Menschen aus der Eine Welt AG aus Laufen erhalten. Seid gespannt und viel Spaß beim Zuhören.
Die südindischen Nilgiri-Berge haben eine besondere Topographie. Es geht von Tälern in nur 250 Metern Höhe bis auf 2637 Metern am höchsten Gipfel. Die Regenfälle sind extrem unterschiedlich. Während es in den östlichen Nilgiri-Bergen mit 800 und weniger Liter pro Quadratmeter ähnlich viel wie in Deutschland regnet, regnet es in den westlichen Nilgiri-Bergen jährlich 4600 Liter pro Quadratmeter und mehr. Zum Vergleich, an den Alpenrändern in Süddeutschland sind es mit 1200 Liter viel weniger. Diese Vielfalt bei Topographie und Klima in den Nilgiri-Bergen hat eine vielfältige Vegetation hervorgebracht. Dorniger Buschwald, trockene Laubwälder, feuchte Laubwälder, immergrüne Wälder sowie Grasland. Typisch und einzigartig sind die sogenannten Scholas-Flecken, von immergrünem Bergwald in hochgelegenen Tälern, die durch Grasland auf den hohen Bergkuppen voneinander getrennt sind. In den Nilgiri-Bergen gibt es eine große Artenvielfalt. Durch die Besonderheiten kommen viele Arten nur hier vor. Um sie zu schützen, verbinden sich 6 Nationalparks und Schutzgebiete mit ausgedehnten Wäldern zu einem mehr oder weniger zusammenhängenden Wald von über 5500 Quadratkilometer. Eine Fläche fast doppelt so groß wie das Saarland.
Das Nilgiri-Biosphärenreservat ist Teil der größeren Westghats, dem 8. größten Biodiversität-Hotspot der Welt. Hohe Bäume mit einer Höhe von über 18 Metern werden von den Riesenhonigbienen zum Nestbau verwendet. In den Nilgiris gibt es über 3700 Pflanzenarten, darunter etwa 200 Heilpflanzen und 132 Blütenpflanzen, die nur hier vorkommen. Das Nilgiri-Biosphärenreservat umfasst weniger als 1% der Landfläche Indiens, beherbergt aber 20% aller Blütenpflanzenarten Indiens, 15% aller Schmetterlingsarten und 23% aller Wirbeltierarten Indiens. Hier gibt es 80 Reptilienarten, 370 Vogelarten und über 100 Säugetierarten. Etwa 50% der Amphibienarten Indiens und sogar 90% der Reptilienarten Indiens kommen nur im Nilgiri-Biosphärenreservat vor. Viele Arten in den Nilgiri-Bergen haben auch als Nilgiri als Namenbestandteil. Darunter die Nilgiri-Lachdrossel, die Nilgiri-Ringeltaube, der Nilgiri-Fliegenschnäpper, der Nilgiri-Pieper und auch viele andere. Säugetiere in den Nilgiris sind unter anderem Nilgiri-Marder, Nilgiri-Tar, indisches Stopfschachtelschwein, Malabar-Rieseneichhörnchen, asiatische Zibetkatze, Honigdachs, indischer Fuchs, indischer grauer Mungo, Chitalhirsch, Sambahirsch, Vierhornantilope, indischer Eber und Lippenbär. Auch zahlreiche Primaten gibt es hier, wie den Löwenschwanzmakak, der Nilgiri-Langur und der graue Langur und der Haubenmakak. Zu den großen Säugetieren der Nilgiri-Berge zählen der asiatische Elefant, der bengalische Tiger, der indische Leopard, Lippenbär und nicht zuletzt der Gaure, auch bekannt als indischer Bison. Der Gaure ist das größte Wildrind der Welt, größer als der amerikanische Bison. Der Gaure hat eine Kopfrumpflänge von bis zu 3,30 Meter, eine Körperhöhe von bis zu 2,20 Meter und ein Gewicht von einer Tonne. Die meisten wilden Gaure gibt es heute noch in Indien. Der Gaure braucht große ungestörte Waldgebiete mit einem reichhaltigen Nahrungsangebot, ebenso wie Elefanten und Tiger. In den Regionen des Nilgiri-Biosphärenreservats leben 535 Tiger und über 5200 asiatische Elefanten. Es sind die größten Einzelpopulationen von Elefanten und Tigern in Indien.
Vielen Dank für diese Informationen. Jetzt hören wir nochmal einen Beitrag zum Thema Schmetterlinge von Habiba.
Butterflies are central pollinators to many agricultural crops.
Schmetterlinge sind wichtige Bestäuber für viele landwirtschaftliche Nutzpflanzen. Außerdem haben Schmetterlinge auch eine ökologische Bedeutung als Nahrungsquelle für Raubtiere wie Vögel, Spinnen, Eidechsen und andere Tiere. Schmetterlinge sind bunt und schön anzusehen. Dadurch sind sie auch wichtig für die Umweltbildung. Wissenschaftler schätzen, dass es im Nilgiri-Biosphärenreservat über 100 dokumentierte Schmetterlingsarten gibt. Von allen Schmetterlingsarten ist mein persönlicher Favorit der Southern Birdwing. Übersetzt heißt das südlicher Vogelflügel. Es ist der Nationalschmetterling des südindischen Bundesstaates Karnataka. Er ist groß genug, um deine Handfläche auszufüllen. Und mit dem Kontrast von Schwarz und Gelb gibt mir dieser Schmetterling Hoffnung.
And yellow, this butterfly gives me hope.
Nun schalten wir nochmal nach Indien und gucken mal, wie die Menschen mit den Wildtieren in den südindischen Nilgiri-Bergen leben und ob wir davon vielleicht etwas lernen können. Bevor wir aber Stimmen aus Indien hören, noch mal ein paar knappe Infos zur Einführung. In der Gudalur-Region leben etwa 230.000 Menschen. Das dicht besiedelte Gebiet ist von Wäldern umgeben und grenzt an mehrere Schutzgebiete. Die Wildtiere leben aber nicht nur innerhalb der einzelnen Schutzgebiete. Sie wandern zwischen den Wäldern hin und her, denn einzelne Waldstücke sind zu klein für große Reviere. Und die Wanderung der Elefanten. Dabei kreuzen die Wildtiere Plantagen und Felder, Straßen und Ortschaften. Der Mullah Korumba Adivasi Prakash erzählt, Tiger, Leoparden und Elefanten leben in den Wäldern. Aber wenn sie dort nicht genug Futter finden und sich verlaufen, kommen sie in die Siedlungen. Der Panya Adivasi Ramesh hat vor einigen Jahren im Ökotourismus-Hotel Ecoscape gearbeitet. Er erzählte uns, wir lassen unsere Gäste hier nicht allein herumlaufen. Das wäre zu gefährlich. Zwei indische Bisons leben hier auf der Plantage und es gibt Leoparden und Elefanten in den umliegenden Wäldern. Oft sehen wir ihre Spuren. Einmal kam ein Elefantenbulle bis ans Hotel heran. Eine amerikanische Touristin hat sich gefreut, ihn zu beobachten. Auf der Terrasse war sie sicher. Der Elefant aß einige Früchte und ging wieder weg. Aber Elefanten können sehr wild und gefährlich werden, wenn sie sich gestört fühlen. Wie sich Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren vermeiden lassen, dazu lässt sich sehr vieles von Adivasi lernen. Schließlich leben sie seit vielen Generationen mit im Wald. Die Betta-Kurumba Adivasi in den Nilgiri-Bergen sind bekannt für ihre Kenntnisse und ihren Umgang mit Elefanten. Es ist aber nicht nur eine Frage der Erfahrung, sondern auch der Einstellung. Der junge Wissenschaftler Taj arbeitet mit Adivasi und erklärt, Adivasi sehen eine Situation oft auch aus der Perspektive eines Tieres. Fast alle haben die Einstellung zu sagen, der Elefant sollte hier nicht im Siedlungsgebiet sein. Aber er ist es und er hat Rechte. Das Recht, sich wie ein Elefant zu verhalten und zu fressen. Die Leute warnen einander vor Elefanten und passen sich in ihrem Verhalten so weit es geht an, bis der Elefant wieder weg ist. Wenn sie ihre reifen Jackfrüchte nicht unmittelbar aufessen können, dann lassen sie sie draußen liegen für die Elefanten, sodass sie nicht aus Versehen ihr Haus zerstören. Das ist auch unsere Einstellung, um Konflikte zu vermeiden. Ob Elefanten oder Bienen, Leoparden oder Schlangen, Ameisen oder Affen, die Menschen in den Nilgiri-Bergen kommen zwangsläufig mit ihnen in Kontakt und stellen sich darauf ein. Je mehr die Wildtiere Teil des Alltags sind, desto besser. Für die Adivasi ist die Achtung vor der Natur auch Bestandteil ihres überlieferten Glaubens. Nun werfen wir einen Blick nach Gudalur. Dort wurden Menschen gefragt, welche Wildtiere sie schon gesehen haben und welche Haustiere sie haben. Als erstes wird Adivasi Vishnu über Wildtiere und Haustiere sprechen. Danach kommt Adivasi Manikandan über Haustiere und Adivasi Satish über Haustier, speziell den Hund. Als letztes berichtet Taj noch über Elefanten am Haus. Viel Spaß beim Hören.
I Vishnu. I live deep inside the Mudumalai forest. I see many wild elephants near to my house. Mostly while going by the bus. I see herds of spotted deer every day. They are mostly seen on the playground of our village. Like sheep, they were grassing and shaking every time. In the evening, when it gets dark, we can hear lots of noises which some birds make. It is too scary to hear it, because our grandmother had told some stories that the sounds are made by our ancestors and they came to visit us. Every night we light the torch on the woods to see some small animals and birds like flying squirrels, bats, owls, etc. When torchlight gets flashed on their eyes, they gets reflected like blue green color, which is interesting to see. Mostly some nights a male tusker and herd of elephant visit our village. They come near to our house and pick some food waste and eat it. We will calmly watch the elephant through our window. One day some noise came out next to our door. My brother opened the door to check what it is. A tusker came charging towards him. He ran out from the house to my cousin's house. They both fired a cracker and chased the elephant into the woods. In our house, there is no domestic animals because we live inside the tiger reserve area. There we are not allowed to pet a animal because there will be problems by the wild animals like tiger, leopard, which will hunt our pet.
I don't have any pet animals in my house. Earlier when I was young, we had 3 cows and few goats. My father and grandfather was looking at them. Suddenly, in the period of 1 year, 3 cows died. After that, we sold all the goats, and now we are not growing anything at home as pet animals.
Currently, I don't have any domestic animal. Before, I had one dog. He called Rappi. My mom also called Rappi. And why? Because he is like her son. So like that, she is called Rappi. He is like a family member. So when we are going fishing, so he also come with us. Firewood, collecting firewood time also he come with us. Every time he with us. So now his 2 chickens are there. So we got eggs sometimes. So one day was he went out. The Rappi went out to somewhere. Then he didn't come. So we had searched lot of place, me and my mom. So we can't find out him. So after that, one of my friend told one dog is dead in our land. So we went there and see. So he is Rappi. That day is very sad. So my mom and me, we decide no other domestic animal likes dog. We can't keep it in our home. So we don't want to keep it in our home because that is sadly thing once it miss it.
So I go around in forests a lot, so I see a lot of animals in the forests. But the more exciting and interesting animal sighting is perhaps around our house. About a month ago, when we had gone to sleep, at about 12 o'clock in the night, we heard some rustling outside our window. We collect all our plastics in a big sack and take it to the neighboring towns to be recycled whenever we go. And in that, something was making noise. Sometimes it's rats, so I was thinking for a moment it'll be rats. But then I heard something fall and I thought maybe it sounds bigger than rats. And so I opened the window and we could smell the elephants very clearly, more than anything else. And immediately we knew it was elephants right outside the window. So quickly we closed the window and then I went into the main room and then I could see 3 elephants walking past all the windows and the doors, past around the house, back and away. So as soon as they smelled us and realized we were awake or there were people in the house, they moved away. So that was quite considerate of them. But they didn't go far. They were around the house and they kept coming back close. There's a tree close to our house that they really like to eat in the tea. And they were there for about 1 hour eating leaves from the tree. And we were sitting not far from them, quietly talking. They knew we were awake and watching them. but they were not troubled, and they watched us for some time, sensed us. They can't see that much. Elephants rely on smell and hearing more than eyesight. But we could see them. We even shone a torch because we wanted to see them and know where they were. And they were not troubled by the torch at all. So we watched them for almost an hour, which was really nice.
Für den nächsten Teil hat Rahul, ein Lehrer der Adivasi School, die Kinder der Adivasi School ebenfalls interviewt, was diese so für Wildtiere gesehen haben und für Haustiere haben.
Okay, Kirmadan, so what domestic animals you have at home?
I have dog, hen, chicken. Dog protect the house, chicken give to temple.
My name is Gayatri. I come from Kottarvayal. I studied about business. Now I am working in Vidyodaya school.
Okay, Gayatri. So what kind of wildlife do you see?
I see elephant, deer and monkey in the forest.
What kind of domestic animals do you have at home?
We have goat in our house. My grandmother was taking them to field and she was carrying the goat, and she will give us to me. She will give me and my family.
My name is Kirmadan. I am studying in 6th.
So, Kirmadan, where do you see wildlife?
I see wildlife in forest like monkey, squirrel, snake or elephant.
My name is Krishnan. I am studying in 6th standard.
Krishnan, so what kind of wildlife do you see?
I see wild hen. Wild hen eat termites near my house.
Okay, Krishnan. So what kind of domestic animals do you have at home?
I have dog to protect from dangerous animals.
My name is Arul. I'm studying 8th standard. I see wildlife in near my house. Elephants come in the field and eating the bananas, and I see the snakes come off the near the pond.
So, und nun hören wir mal, was die eine Welt AG aus Laufen so für Tiere und Wildtiere gesehen hat oder zu Hause als Haustiere hat.
Welche Wildtiere hast du schon gesehen?
Ich habe schon eine Ameise gesehen.
Also mein Name ist Clara und ich habe schon mal, da war ich noch recht klein, da war ich 4 oder 5, Wildpferde gesehen in Deutschland, weil die letzten Wildpferde, die es in Deutschland gibt, sind, glaube ich, die Dülmner Wildpferde. Und da haben wir mal, da konnte man so zuschauen, als die irgendwie zusammengetrieben wurden oder so. Ich weiß schon gar nicht mehr genau, was es war, aber ja, da habe ich eben Wildpferde gesehen.
Ich bin Samira und ich habe schon öfters wilde Hasen gesehen, so Feldhasen. Bei uns war auch einmal nah im Garten und ich habe auch schon Igel so in unserem Garten gesehen.
Also ich bin Pia und als ich mal mit meinem Hund draußen war, das war vor 1-2 Jahren, da war ich relativ tief im Wald, also mit meiner Mutter. Und da haben wir ein paar Rehe gesehen, die auf so einer Lichtung standen. Also die sind relativ schnell wieder weggesprungen. Aber genau, da war auch ein Rehkitz dabei, das war im Frühjahr.
Also ich habe schon mal Wildschweine gesehen in freier Natur. Das war zwar nicht in Deutschland, aber in Italien. Das war so eine ganze Herde und die hatten auch Frischlinge. Und ja, da waren wir im Urlaub und es war halt recht viel Natur drumherum. Und da haben die eben abends, sind die da gekommen und haben da gegrast oder so.
Also das war jetzt nicht in Deutschland, aber wir waren in Griechenland letztes Jahr. Und da haben wir so eine, also wir haben uns quasi die Landschaft ein bisschen angeschaut und da war es halt sehr bergig. Und da sind wir dann auch hingelaufen, da waren ganz viele Ziegen. Also sie sahen ähnlich aus wie Hausziegen, aber wenn man da hingegangen ist, hat man gesehen, dass sie längeres Fell hatten und ein bisschen verwilderter aussahen. Und da haben wir auch unseren Guide gefragt quasi, der uns begleitet hat. Und er hat uns gesagt, dass es wilde Ziegen sind, die halt quasi vor Jahren ausgewildert wurden. Und ja, da waren auch kleinere Ziegen dann dabei, das war ganz süß.
Ich habe im Allgäu gewohnt, als ich klein war, und da sind immer Rehe und Hirsche über die Straße gesprungen. Da haben wir dann immer Wildtiere gesehen. Und als ich kleiner war, hat mir meine Oma und mein Opa erzählt, dass sie einen Luchs im Garten gesehen haben. Und am Abend kam dann auch die Meldung, dass er ausgebrochen ist vom Wildparadies. Und bei denen sind auch immer Wildschweine und Rehe im Garten. Aber das ist jetzt nicht so gut, weil die Rehe essen halt immer die Blüten von den Erdbeeren oder von anderen Pflanzen ab. Und dann kann halt nichts mehr wachsen.
Hast du ein Haustier und wenn ja, welches?
Eine Katze, einen Fisch oder besser gesagt drei Fische, eine Garnele oder auch besser gesagt drei Garnelen und Schnecken und Muscheln.
Also ich habe einen Hund und ich habe viele Fische. Und so Schnecken, die auf Aquarium.
Ja, ich habe drei Katzen.
Ich habe auch eine Katze.
Vielen Dank für diese beiden Interviews. Echt spannend. Welche Tiere habt ihr denn schon gesehen? Zum Abschluss dieses Hauptteils hören wir noch einmal Taj über Haustiere.
We don't have any domestic animals in our house, primarily because we have too many wild animals around. So what happens is we used to have a dog, for example, but it got killed by a leopard. So since then we decided not to keep dogs. I have chickens, primarily for eggs and meat. Because most of the industrial farmed chickens are very unhealthy. They have a huge load of antibiotics in them. So we grow some chickens and eggs for ourselves. That also, once a leopard came and the cage was not locked, they are kept inside a metal kind of coop in the night so that nothing can break in. But one day it was left open by mistake and a leopard came in and ate 25 chickens in one night. It was quite sad. But now we are much more careful. So the leopard comes, but in the night they are locked up. In the day they are close to the house, so animals don't come. So yeah, it's always a negotiation with the wild animals if you want to keep pets. But we manage. Monkeys are the biggest problem. They come and steal the eggs actually.
Damit kommen wir zur Rubrik Best Practice. Bevor wir die einzelnen Beiträge hören, hören wir nochmal Taj, der über die Hoffnung und Notwendigkeit spricht, dass die Beziehung zwischen Mensch und Natur wieder wächst.
And I think linked to this increase.
Da die Zahl insbesondere großer Wildtiere steigt, kommen Menschen auch in Kontakt mit Tieren. Das ist eine komplizierte gute Nachricht, keine gänzlich gute Nachricht. Denn zunächst, wenn Wildtiere zurückkehren, haben die Menschen Angst vor ihnen und machen sich Sorgen. Es gibt Konflikte, wenn Wildtiere für die Menschen negative Auswirkungen haben. Aber ich denke, dass sich dies im Laufe der Zeit stabilisieren wird, so wie es überall in den Nigeris geschieht. Die Menschen werden beginnen, in Koexistenz mit der Natur zu leben, Menschen werden eine engere Beziehung mit Wildtieren aufbauen. Insbesondere in Europa waren die meisten Wildtiere infolge der industriellen Revolution ausgerottet worden, was die Beziehung Mensch-Natur ziemlich zerstört hat, genauso wie in den Städten Indiens. Aber ich glaube, so wie Tiere und Natur zurückkehren, so wird sich die Beziehung Mensch-Natur wieder aufbauen, wenn auch mit einigen Schwierigkeiten. Es wird nicht leicht werden. Aber langfristig ist es so, wenn sich Menschen nicht für Wildtiere interessieren und keine Beziehung zu ihnen haben, dann werden sie den Planeten nicht schützen wollen. Es ist sehr wichtig, dass jeder Mensch in irgendeiner Weise eine Beziehung zu Wildtieren und Natur hat. Mehr Wildtiere, größere Chancen für ein engeres Verhältnis Mensch-Natur.
Nun kommen wir aber wirklich zu den Beiträgen von Best Practice. Als erstes wird Lukas über exotische Haustiere sprechen. Danach spricht Nico über Vogelbeobachtung. Zum Abschluss der Rubrik gibt es noch Infos zum Thema, woran erkenne ich einen Wolf und wie verhalte ich mich bei einer Wolfbegegnung. Vorgetragen von Clara.
Hi, mein Name ist Lukas Bosé. Ich bin Tierarzt und möchte heute etwas zu Haustieren erzählen. Aber nicht irgendwelche Haustiere, sondern exotische Haustiere. Gleich die erste Frage also, was bedeutet das? Ein Haustier ist ein Tier in menschlicher Obhut, soweit klar. Exotisch hingegen ist etwas schwieriger. Normalerweise, das Gegenteil von heimisch, verändert sich die Bedeutung je nachdem, wo ich lebe. Denn während ein Elefant zweifelsfrei ein Exot in Deutschland ist, sind Biber hier vielerorts heimisch. Gehe ich jedoch nach Indien, wird aus dem mondänen Biber ein außergewöhnlicher Exot und aus dem Elefanten ein bekanntes Landestier. Die Haltung exotischer Tiere als Haustier geht dabei mit ganz eigenen Herausforderungen einher. Als erstes haben Exoten meist besondere Bedürfnisse, die sich von anderen Haustieren unterscheiden und nicht leicht zu erfüllen sind. Dies gilt besonders, wenn sie zu Arten gehören, die noch nicht lange vom Menschen gehalten werden. Zudem sind manche exotische Haustiere besonders gefährlich. Tiger, Wölfe oder Giftschlangen zum Beispiel. Andere können schwere Krankheiten übertragen. Und in manchen Fällen, beispielsweise bei Wildfängen, sind sogar Natur- und Artenschutz durch die Haltung exotischer Haustiere beeinträchtigt. Schaut man sich diese lange Liste an Problemen an, bleibt die Frage, ob man exotische Haustiere überhaupt halten kann. Und die Antwort ist ein ganz eindeutiges Vielleicht. Denn ob exotische Haustiere generell geeignet sind, lässt sich nicht pauschal sagen. Viele Faktoren wie die Tierart, finanzielle Möglichkeiten, Platz und Fachwissen spielen hier eine Rolle. Denn die Haltung exotischer Haustiere muss nicht unbedingt immer schlecht sein. Viele oft übersehene Spezies werden nur dank des Engagements privater Halter und Halterinnen geschützt. Und exotische Tiere in tiergerechten Zoos sind wichtige Botschafter ihrer Herkunftsländer und leihen so dem Artenschutz auf der ganzen Welt ihre pelzigen, gefiederten und auch schuppigen Gesichter.
Wenn man in Mitteleuropa Brutvögel beobachten möchte, ist dafür die beste Zeit zwischen März und Juni. Dann sind vor allem die Singvögel am aktivsten. Die Menschen versuchen dabei, mit ihrem Gesang ein Weibchen anzulocken oder ihr Revier zu verteidigen. Und das machen sie besonders gerne in den frühen Morgenstunden. Dann ist die beste Zeit, seinen Nachbarn zu signalisieren: Hey, ich bin noch da. Ich wurde nicht gefressen. Das Schöne an dem Vogelgesang ist, dass es im Laufe des Frühjahrs immer mehr unterschiedliche Stimmen zu hören gibt. Besonders die Zugvögel, vor allem die, die in Afrika überwintern, kommen erst später bei uns an. Andere nutzen Mitteleuropa wiederum lediglich als Durchzugsgebiet und fliegen nach Skandinavien weiter, um dort zu brüten. Singvögel kannst du förmlich überall hören, da sie nicht nur in Wäldern und der Feldflur brüten, sondern auch in unseren Städten und Dörfern. Singvogelstimmen zu erkennen ist dabei gar nicht so leicht. Am besten sollte man mit einer Art anfangen, die sehr häufig, leicht zu erkennen und schwer zu verwechseln ist. Der Buchfink, unser zweithäufigster Brutvogel, wäre dafür ein sehr gutes Beispiel. Der kleine Sänger kommt faktisch in fast allen Wäldern vor. Selbst in kleineren Gehölzen ist er anzutreffen und besonders zu hören. Denn Singvögel hört man meistens zuerst und sieht sie erst später oder manchmal auch gar nicht. Besonders im Laubwald mit grünen Blättern kann man oft nur die Rufe und Gesänge hören. Die Rufe des Buchfinken sind zwar vielfältig, aber der Gesang ist recht eindeutig zu erkennen. Also, beim nächsten Waldspaziergang einfach mal die Ohren spitzen und vielleicht erkennt ihr den Buchfink.
Best Practice zum Thema Wildtiere. Woran erkenne ich einen Wolf? Wölfe und Hunde werden häufig miteinander verwechselt. Es gibt sogar Hunderassen, die gezüchtet wurden, um dem Wolf möglichst ähnlich zu sehen. Besondere Merkmale eines erwachsenen Wolfes sind sein heller Schnauzenbereich, seine kleinen dreieckigen Ohren und sein dunkler Sattelfleck auf dem Rücken. Das Bauchfell ist eher hellbraun, auf dem Rücken etwas dunkler mit Schwarz durchsetzt. Darüber hinaus hängt der Schwanz fast immer herunter und hat eine dunkle Spitze. Wölfe haben eine auffällige Mähne im Winterfell, erscheinen aber im Sommerfell sehr hochbeinig und mager. Wie verhalte ich mich, wenn ich einem Wolf begegne? Beobachte das Tier ruhig. Lass dem Wolf genug Raum, damit er sich zurückziehen kann. Leine deinen Hund an und halte ihn nah bei dir. Laufe oder fahre einem Wolf nicht hinterher. Versuche niemals, einen Wolf anzulocken oder zu füttern. Wenn du dich unwohl fühlst, richte dich auf und mach dich groß. Lautes, energisches Rufen oder Klatschen kann den Wolf vertreiben. Wenn möglich, mache aus der Distanz Fotos. Ziehe dich langsam zurück und melde deine Beobachtung an ein Landratsamt oder die Wolfsberatung in deiner Nähe. WolfsberaterInnen und Wolfsbeauftragte findest du bei der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf unter www.dbb-wolf.de.
Damit verabschiede ich mich. Das war's mit der Folge 15. In der nächsten Folge hören wir uns wieder. Und in dieser geht es um das folgende Tier. Na, wer hat's erraten? Und vielleicht kommt ja auch der Osterhase am Sonntag zu uns. Wer weiß, wer weiß. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss!
Das war der Afternoon Tea Podcast, der Podcast des Adivasi Tee Projekts. Du findest uns im Internet unter adivasi-tee-projekt.org und bei Instagram als Adivasi Tee Projekt. Du möchtest unsere Arbeit unterstützen, mitgestalten oder die Aktiven des Projekts kennenlernen? Wir freuen uns auf dich.